Es geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zum DFA-Podcast. Mein Name ist Corinna Weidner und mein Gesprächspartner heute ist Ruprecht Skasa-Weiß, ein renommierter Feuilletonist der alten Schule und ein langjähriges Mitglied der Deutschen Fotografischen Akademie. Eingetreten ist er vor fast 50 Jahren und die Akademie hieß damals natürlich noch Gesellschaft Deutscher Lichtbildner. Ruprecht Skasa-Weiß ist Teil einer süddeutschen Feuilletonistenfamilie, angefangen beim Vater Eugen über seinen jüngeren Bruder Michael bis hin zu ihm, dem ältesten Sohn. Er selbst hat von 1963 bis 2001 das Feuilleton der Stuttgarter Zeitung mitverantwortet. 2006 erschienen seine gesammelten Sprachglossen 5 Minuten Deutsch, modischer Murks in der Sprache. Und auch über die Tagungen und Ausstellungen der GDL hat Ruprecht Skasa-Weiß oft berichtet. Er hat damals die ziemlich außergewöhnliche Streitkultur der GDL miterlebt. Und um darüber mehr zu erfahren, habe ich ihn zu Hause besucht. Lieber Herr Ruprecht Skasa-Weiß, Sie sind Mitte der 1970er Jahre in die GDL berufen worden. Ich habe im Archiv nachgesehen, es war der 3. Februar 1975. Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, wie es zu Ihrer Mitgliedschaft kam?
Ja, ich versuche mich zu erinnern. Es ist etwas natürlich überdeckt jetzt durch den Fortgang der Jahre. Also, ich war meines Wissens seinerzeit bei einer Fotoausstellung in München und im Anschluss an diese Ausstellung habe ich mit dem Dr. Walter Boje Kontakt aufgenommen oder er mit mir. Ich weiß es nicht mehr, wie herum es alles gegangen ist. Er trat wohl auf mich zu und hat mir im Fortgang des Gesprächs plötzlich eröffnet, ob ich nicht Mitglied werden wolle bei der GDL, damals so, noch so genannt, Gesellschaft Deutscher Lichtbildner. Und ich sagte, ja, sicher, wieso, wenn das ohnehin, ich bin aus Stuttgart und das, deren Tagung findet ja immer alljährlich in Leinfelden, also nah bei Stuttgart statt, also kann ich da gerne als Mitglied auch dann dabei sein. Das verblüffte mich zwar, dieses Anerbieten, aber hat mich auch gleichzeitig geehrt und ich dachte, oh ja, mache ich gerne. Also bin ich der Empfehlung gefolgt, wurde Mitglied bei der GDL und nahm an deren jährlichen Tagungen teil. Die waren für mich seinerzeit spektakulär. Sie unterschieden sich nämlich allein durch ihr Temperament, durch die unglaubliche Diskutierlust, die da stattfand, unterschieden sie sich lebhaft von vielen, vielen sonstigen Tagungen, Veranstaltungen, die ich so kannte von, aus der Literaturszene mit dem der Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt oder wenn die Gesellschaft für deutsche Sprache ihre Tagungen machte oder die Therapeuten in Lindau ihre Tagungen. Damit verglichen waren die GDL-Leute mit Abstand die lustigste, die streitfroheste, die lebhafteste Gesellschaft überhaupt, die sich denken ließ. Mir machte das also einen höllischen Spaß, den Trupp dieser Leute da zu verfolgen und wie sie miteinander ins Gespräch zu kommen trachteten, oft nicht so sehr ins Gespräch wie ins Gezänk, denn natürlich prallten da immerfort auch Temperamente aufeinander, Leute von ganz verschiedenen Richtungen auf eigentlich immer dasselbe Phänomen, nämlich Fotografie starrend. Wenn aber der eine von der Architekturfotografie herkommt, der andere von der Modefotografie, der dritte ein Reporter ist, der sonst in Sümpfen herumkraucht und der nächste vielleicht wieder ein Stillleben-Fotograf dann, oder Kochbuchillustrator, der ja auch seine Fotos abliefern möchte, dann, also wenn so eine Versammlung aufeinander trifft, dann ist ja aneinander vorbeireden und sozusagen missverstehen und ach, was soll das denn, ist ja sozusagen von vornherein gegeben. So war es dann aber auch. Das heißt, unentwegt starrte man gemeinsam auf Dinge und zerstritt sich aber auch sofort über dem Ganzen, um aber wieder gemeinsam dann doch vor dem zu verharren. Diese Streiterei versuchte man dann irgendwie in Bahnen zu kriegen. Das heißt, man versuchte eine Jury zu etablieren und hat sich dann ausgedacht, diese Jury könne doch über die Hervorbringungen der Kollegen, die man übrigens an einer sogenannten Wäscheleine immer aufhing, diese Fotos, die könnten doch über das urteilen, diese Jury, und zwar mit Hilfe von in die Luft gereckten Täfelchen, worauf Ziffern standen, von 1 bis 6, also sozusagen Noten, von 1 bis 6 Noten, und mit der 6 fiel man natürlich durch, und wenn jemand also allzu viele solche Sechser emporgezückt vorfand, dann hieß das für ihn, er hätte eigentlich jetzt diese GDL zu verlassen. Das war natürlich der blanke Witz und unausdenklich. Und die Gesellschaft wehrte sich dann auch gegen so ein rabiates Vorgehen irgendwann, indem sie sagte, so kann man es doch nicht machen, um Kinder. Wir jurieren einander da ja vor lauter Lebhaftigkeit und Drastik gegenseitig aus. Der eine meint, von dem nur noch nahe Teilen zu erkennen. Und der nächste sagte, was soll denn diese Spielastik, die hilft uns doch nicht weiter, und so man urteilte also in einer äußersten Schroffheit gegenseitig über bestimmte Sachen und nannte bestimmte Fotos hirnrissig oder vollkommen idiotisch oder versuchte auf jeden Fall so derb wie nur irgend möglich sich begreiflich zu machen. Da diese ganze Gesellschaft, GDL, unglaublich durchsetzt war, man muss sich das mal vorstellen, durchsetzt sowohl von silbermähnigen, alten, gebrechlichen, wie jungen, beohrringten, tätowierten Typen, die sozusagen 18-Jährige oder sonst wie waren, und da sie gleichzeitig, also nicht nur alt und jung, sondern natürlich auch der Fotograf, der nur in seiner Kammer quasi arbeitet, experimentell oder so, dort der Reporter, der von irgendwelchen Fernostreisen zurückkommt, da wieder ein gestreng arbeitender Sachfotograf, der versucht, also irgendwelche schön gefassten Gläser oder so ins rechte Licht zu bringen und zu fotografieren, und da diese Leute also von unterschiedlichsten Herkünften waren, konnte man sich ausmalen, was alles da zusammen sich braute. Jung und alt und reaktionär und progressiv und konservativ und experimentierfroh, alles war gleichzeitig zugange. Und dann gab es natürlich auch den Trupp der quasi der handwerklich Bedachten, die gar nicht präzis genug nachsehen konnten, ob nur ja keine Schliere sich mehr auf dem Abzug fand oder so. Und diesen Trupp und dann den entgegengesetzten Trupp der quasi künstlerisch Orientierten, die Fotografik machen wollten und so weiter, die sich auch als Lichtbildner begriffen, übrigens ein Ausdruck, es gab den Professor Pan-Walter, der begriff sich bis zum Schluss als einen Lichtbildner und muss eigentlich furchtbar traurig gewesen sein, ich weiß es ja nicht mehr, als die GDL sich überlegte, nee, Kinder, so verstaubt können wir uns doch nicht länger nennen, Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, wie klingt denn das? Lasst uns nennen Fotografische Akademie. Damit war die Lichtbildnerei als Wort erstmal, als Wortkreation erledigt. Und einer wie der Professor Pan-Walter, wie gesagt, der trauerte dem, glaube ich, sehr, sehr nach, weil er verstand sich bis zum Schluss ausdrücklich als einen Lichtbildner. Damit war dieses Kreative schon mal gesetzt. Der wollte Künstler sein. Also die Künstlertruppe, die stand auf der einen Seite, und auf der anderen Seite standen natürlich die quasi handwerklich Orientierten, die Profis, die im Auftrag von was weiß ich welchen Zeitschriften oder sonst wer, oder sagen wir Kochbuchverlagen zu fotografieren hatten, jedenfalls die klar umrissene Geschäfte hatten. Und diese Leute mit den klar umrissenen Geschäften, die ihr Handwerk betrieben, die stießen dann immer auf diese frei flottierenden Künstler, die dann ganz was anderes wollten. Und allein aus diesem ergab sich ein wahnsinniger Spannungsbogen quasi, ein unglaublicher Dissens, der aber fruchtreich war für die einen wie für die anderen. Sie kamen zusammen, sie fanden nicht zusammen, sie kamen dann doch wieder und so weiter. So ging das hin und her. Es wogten, also da die Theoretiker, das wogte durcheinander mit den Praktikussen. Es war sensationell, wie sich das sozusagen in einem Raum, man war ja zusammen, ich weiß nicht, wie viele Leute das insgesamt waren, 60, 100, ich habe keine Ahnung. Man hockte aber zusammen in einem kleinen Gymnasialraum im Grunde, nicht? Also was man in Leinfelden-Echterdingen da zur Verfügung gestellt bekommen hatte von der Stadt und auf den Fluren davor, da spielte sich das alles ab. Da kamen die untereinander mehr oder minder streitbar ins Gespräch und diese Dispute, die waren richtig, richtig fesselnd für einen Beobachter von außen her, der konnte nur staunen, sich freuen, lachen oder natürlich auch mit betroffen sein, wenn er merkte, oh Gott, da geht's ja wirklich an die Fundamentalien. Da will ja einer sagen, was du da zusammen fotografierst, das interessiert doch die Welt nicht, oder du manipulierst doch, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, das sind doch Verfälschungen und so weiter und so fort. Also dieses gab es ja auch, dieses Bestreben sozusagen, die sogenannte Wahrheit in die Welt zu setzen und nichts als diese, die Realität eben so, wie sie uns entgegenspringt dem Auge, so auch festzuhalten im Bilde. Und da wieder dagegen gesetzt, die andere Truppe, die sagte, nein, wir müssen doch mit dem Visuellen arbeiten, wir müssen das doch gestalten, wir wollen das doch kreativ umformen, sonst ist das so doch witzlos, die blanke Realität, was soll denn die? Das kann doch jeder. Also wir machen was, wir gestalten was daraus und also sind wir mehr künstlerisch orientiert. So, das waren so die Auseinandersetzungen, wie sie so liefen. Und das war eine tolle Wuselei, weil es ging, wie gesagt, alt, jung, auch die Temperamente, die verschiedenen. Es gab krähehalsige, streitlustige, dann ganz scheue, zurückhaltende Typen, die sich kaum zu Wort meldeten und so. Bedauerlich übrigens, ein bisschen war schon damals, es hat sich vielleicht im Laufe der Jahre etwas geändert, bedauerlich war, dass der Anteil der Frauen, die der GDL angehörten, der war relativ klein. Und die wenigen, eine wie die Inge Oswald oder so, das war eine burschikose Type, die konnte sich gut auch durchsetzen. Es gab dann andere, da weiß ich nicht genau, wo sie genau geblieben sind. Es gab auch welche, die habe ich nie mehr richtig bemerkt. Also Lieselotte Strelo gehörte der GDL ja auch an, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, sie dort bei der GDL bei den Tagungen erlebt zu haben. Andere durchaus, also Fee Schlapper von Baden-Baden her, die daran kann ich mich noch erinnern. Rosemar Clausen, die gehörte, glaube ich, auch der GDL an, aber deren Fotos hat man immer noch vor Augen, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie weit sie bei den Tagungen war. Die Waldehut Schmölz, da an die kann ich mich noch einigermaßen erinnern. Und die Karin Zegnesi, das ist mir auch noch vertraut. Aber wie gesagt, es waren die wenigen Frauen. Und die gingen in dieser Menge der Männer einigermaßen leider da damals noch unter. So klar, sie waren in ihrem Urteil auch eine Regina Rehlang. Leute, die stellten ja was dar, die waren auch sehr, sehr im Geschäft, die hatten einen unglaublichen Namen, zum Teil als Modefotografen oder so, also da um Himmels Willen. Insofern boten die was auf und hatten ihre Reputation. Und aber das, die es ist klar, so ein Männertrupp, und wenn dann die Krakeeltypen möglicherweise sogar überhand nehmen, einfach weil sie die lauteren Stimmen haben oder die ungenierteren, naturell, nicht ein Pan Walter oder was weiß ich, es gab Leute, die trümmerten da so richtig drauf los. Es gab einen, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß, Tim, so einen knackigen jungen Berliner, wenn der so an die sogenannte Wäscheleine trat und dann so diese Sachen herunterputzte mit seinem handwerklichen Blick sozusagen auf das Ganze. Das war denkwürdig. Es war ein richtiges Spektakel auch für alle anderen, weil da ist das Phänomen der Gruppendynamik eben mal wieder zu bemerken gewesen. Die Gruppe musste das aushalten, dieses Geschrei, dieses Gebrüll, dieses Absolutsetzen von ganz bestimmten Begriffen oder Vorstellungen, wie gefälligst die Welt auszusehen habe oder was man gefälligst mit der Welt veranstalten dürfe und was bitte nicht und so weiter und so fort. Allein das, wie manipulativ Fotografie sein dürfe oder eben nicht, allein darüber hat man sich die Köpfe heiß geredet, noch und noch. Das war einer wie ich, der es von der Seitenlinie aus beobachtete, weil er auch darüber zu schreiben vorhatte, einer wie ich war da immer teils belustigt, teils nervlich hineingezerrt ins Ganze, teils, ach, es war jedes Mal aber eine richtige, tolle Sensation, und ich habe es immer beklagt, dass das Ganze so intern blieb, dass es so weggeklemmt, weggeschlossen von der Öffentlichkeit war, dass das Ganze nicht größer nach außen getragen worden ist. Ich war fast der Einzige, ich glaube der einzige Berichterstatter, der überhaupt dieser Geschichte da annahm. Es gab keine Kollegen, mir nicht bekannt jedenfalls, von anderen Zeitungen, die seinerzeit dieses tolle, unvergleichliche Spektakel auch in Augenschein genommen hätten. Dabei so viel, wie man dort über Fotografie lernen konnte, das konnte man nirgendwo anders mehr lernen. Sei es direkt durchs Ansehen der Fotos, sei es aber auch durch eben die Auseinandersetzung mit eben dem, was man da sah. Also das Theoretisieren, das war da dort auf einem unglaublich hohen Niveau. Und die verschiedenen Auffassungen, die prallten da ungehindert, unvermindert aufeinander. Das war für mich immer wieder stupend.
Ja, Wahnsinn. Vielen Dank. Eine ganz fulminante Schilderung. Man war jetzt sozusagen nochmal gerade direkt mit dabei. Wir sollten vielleicht dazu sagen, wir sprechen hier von den 70er und den 80er Jahren.
Ja, und die späteren Jahre, die habe ich aber leider nicht mehr so sehr verfolgt. Bitte, man muss das verstehen daraus, dass mein Berufsfeld, das ja sehr vieles eigentlich umfasste, was im Bereich des Kulturjournalismus vorkommt. Also hier sprachliches, dort übrigens dann auch filmisches. Der Film hat mich dann leider von der Fotografie relativ weggezogen. Es ist klar, wenn ich immer fort nach was weiß ich, Venedig kann oder sonst wohin zu fahren hat oder auch auf die Filmspektakel, die hier in der Bundesrepublik stattfanden, nach Saarbrücken zum Ophüls Filmpreis und so weiter und so fort, dann muss man leider notgedrungen das mit der Fotografie ein bisschen stecken lassen. So kann ich mich also nicht mehr genau erinnern, wann ich in den 90er Jahren aufgehört habe mit der GDL, respektive dann längst sich schon FA nennenden Unternehmung, da noch Kontakt zu haben. Ich weiß das nicht mehr. Ich muss auch zugeben, dass ich natürlich, weil ich ja gleichzeitig und glaube sogar einen kleinen Zacken früher zur Deutschen Gesellschaft für Fotografie berufen worden war und später natürlich auch Mitglied wurde beim BFF und so, sodass ich also irgendwann alles durcheinander brachte. Weil man kannte die Leute alle und man wusste nicht genau, kenne ich dich jetzt von der DGPH her oder bist du ein BFFler oder was ist denn los, wie war denn das überhaupt und so weiter. Im Zweifel hat man sie alle gebeten, gib mir doch von dem Foto einen Abzug, dann könnte ich das in der Stuttgarter Zeitung groß veröffentlichen, wäre doch toll und so. Das kam natürlich auch noch, nicht? Also da muss ich mich lebhaft entschuldigen, wenn ich Leute verkehrt herum adressiere oder nicht mehr richtig weiß, war jetzt der Walter E. Lautenbacher eigentlich je auch im DFA, in der GDL, oder war der nur BFF oder wie war denn das? Ich krieg's nicht mehr ganz hin. Bei bestimmten anderen weiß ich es halbwegs genau, dass der Ludwig Windstoß oder solche Leute, ja klar, ja, GDL oder beziehungsweise FA waren, das ist mir noch geläufig. Aber sonst, Fritz Fenzel, weiß ich nicht, wer Fieger, all die Leute.
Also der Lautenbacher, ich kann es vielleicht einfach gerade sagen, der war in der GDL, ist aber dann relativ bald wieder ausgetreten. Er war, soweit ich das noch in den Unterlagen erinnere, im Archiv, er war unzufrieden. Er fand die GDL zu viele alte Männer, zu wenig Modernität, und er ist dann ausgetreten, um den BFF zu gründen.
Um den BFF zu gründen, ja. Ja, ja, das ist interessant. Ich meine, der Lautenbacher war ja ein Macho-Typ oder so ein patriarchalisch orientierter Kamerad. Also ein großer, durchaus, also ja, energischer, und da er als Modefotograf natürlich Umgang hatte mit den Models und der ganzen jüngeren Generation und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass ihm das zu verhockt und zu altmännerhaft vorkam, was er da erleben musste. Das ist schon denkbar. Ja, gut. Also.
Sie waren ja selber Juror, also Teil von verschiedenen Jurys. Sie haben es ganz kurz schon erwähnt, der Bachmann-Preis. Sie waren im Deutschen Filmpreis, im Deutschen Kleinkunstpreis. Ja. Dann haben Sie auch mit viel Interesse und Begeisterung die Lindauer Psychotherapietage begleitet. Ja. Wenn Sie jetzt mal vergleichen, also wir haben hier die Literaten, wir haben die Filmer, die Kleinkünstler, die Psychotherapeuten mit den Diskussionen und der Dynamik in der GDL. Wer war sich da ähnlich oder wie waren die Unterschiede? War die GDL der verrückteste Zirkus, der verrückteste Club von allen oder irgendwo mittendrin?
Der verrückteste ist natürlich ein bisschen, ja, das ist leicht schmähend, also, aber trotzdem könnte man dabei bleiben. Sie waren einfach der lebhafteste Trupp von all denen. Und selbstverständlich, sie waren auch, das ist ja unausbleiblich, verstehen Sie, Psychotherapeuten untereinander, dass ein bestimmtes Level ist klar, ist ausgemacht, und gibt zwar noch verschiedene Fachrichtungen, das mag ja sein, aber gleichwohl ist sozusagen die akademische Basis immer eine nämliche. Während jetzt hier bei den Fotografen, bei den FA-Leuten, da waren Leute, Self-Made-Men sowieso, und manche anderen waren aber sehr ausgebildet, hatten Fotofachschulen und so weiter, haben bei Professor Steinert oder wem immer nicht und so weiter, ist es klar, die Herkünfte sind ganz, ganz verschieden gewesen bei den Leuten in der GDL beziehungsweise bei der FA. Es gab irgendwelche, die sich die Fotografie so mal eben angelacht hatten, genauso wie andere, die das professoral betrieben, die Lehrstühle inne hatten, und der Verfolg war jeweils ein ganz anderer. Also es ist schwer also zu sagen, es ist eine vollkommen inhomogene Gruppe gewesen, aber genau daraus wuchs natürlich die Dynamik, auch klar. Also die Inhomogenität, die man eines Teils vielleicht geißeln mag oder irgendwie als Misslichkeit ansehen, die war gleichzeitig aber das Zündding. Daraus entstand es. Daraus, das hat immer neue Funken sprühen lassen. Und das war's ja. Und deswegen fand ich das so faszinierend, wie was bei den Jahrestagungen in Leinfelden, Echterdingen, da immer ablief. Sensationell für mich. Ich habe nie in meinem Berufsleben Spannenderes erlebt als in den Tagen. Also, so sehr man manchmal sich ärgern mochte, da sind ja Leute in ihrer ganzen Ungeniertheit einfach dahergetrampelt gekommen, wie ihnen zu Lust war. Auch klar, nicht, da gab es nichts fein dass alle als Krawattenträger oder sonst wie, das war ja nicht, es gab keinen Einheitsdress und gar nichts. Es wie Menschenansammlung im besten Sinne des Wortes, so war es halt.
Ihre Artikel, die wir ja auch im Archiv haben, sind ja glücklicherweise eine unglaublich fantastische Quelle. Diese Streitkultur wurde sehr oft, wenn über die GDL geschrieben wurde, als legendär bezeichnet. Aber dieses legendär war einfach nur so eine Phrase, die man eingeworfen hat und es wurde nie erläutert. Sie haben es jetzt sehr, sehr anschaulich gemacht. Und es gibt diesen wunderbaren Artikel von Ihnen über die Tagung 1978. Ich will da einfach ganz kurz vorlesen. Er unterstreicht eigentlich absolut das, was Sie gerade auch so schön anschaulich auch erzählt haben. Und zwar schreiben Sie, wann immer sie tagt, diese Gesellschaft, ist die Luft geschwängert von Krakeel und Unmut. Es knistert, aus dicken Wolken zucken Austrittsdrohungen. Fulminante Streitbarkeit stellt den Club auf harte Proben. Ein Jahr ums andere zerreißt es ihn schier. Jetzt hat es ihn ja tatsächlich nie zerrissen, interessanterweise. Und das, was Sie erzählt haben, also dieses Nebeneinander dieser ganz unterschiedlichen fotografischen Positionen und auch Persönlichkeiten, das beschreiben Sie in diesem Artikel auch nochmal sehr schön. Ich darf Sie hier nochmal vorlesen. Es ist das gute Recht des Reportagefotografen, etwa mit den Performance-Etüden eines Anwalts der generativen Lichtbildnerei nichts anfangen zu können und vice versa. Und es ist beider bessere Pflicht, einander dennoch gelten zu lassen. Das Gemeinsame ist einzig das Medium, die Fotografie, alles Weitere weicht schon ab vom Konsensus, er will tolerierend ausgehalten sein. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, stand man dann nach der Tagung zusammen und hat sich vielleicht auch mal entschuldigt für das eine harsche Wort oder angestoßen, nichts für ungut? Wie hat sich die Toleranz dann gezeigt?
Ja, das ist jetzt schwierig, weil danach, da war ich ja nicht unbedingt immer dabei, ob da je noch einer am Spätabends bei einem Bier oder wo zum anderen gesagt hätte, übrigens, entschuldige, dass ich da so hammelig geredet habe, das weiß ich nicht. Ich biete mir ein, das war aber in der Form auch nicht nötig. Also das, ich glaube, natürlich, es war riesig toll aufgeschäumt, aber da so viele Zwischenrufe gekommen waren, auch schmähende oder richtig beleidigende, mal von der Seite, mal von jener, und da das so quer durcheinander schoss, hat sich das gegenseitig, verstehen Sie, das ist was anderes, wie wenn nur zwei da auf dem Felde sind und da fallen Beleidigungen, dann wird's anders. Ach so, aber dagegen, das hob sich ja irgendwie auf. Da man wusste nie genau, ach, das, einer findet das belanglos oder das ist ja Fake-Fotografie, den Ausdruck gab es damals noch nicht. Aber ich meine nur, das sind ja Fälschereien, was soll das? Und so, nicht, man wusste kaum mehr, von woher der Zuruf gekommen war, also gab es auch, das ging quasi wie in der Menge unter, sodass es auch nicht notwendig wurde, dass man sich danach mühsam wieder hätte entschuldigen müssen oder so. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich habe es jedenfalls nicht beobachtet. Also ganz tiefe Kränkungen, weiß es nicht. Oder wenn, dann die Leute, die wirklich gekränkt wurden, vielleicht blieben die weiter stumm. Das weiß ich ja nicht.
Sie sind ausgetreten. Also da Austritte, haben wir
ja, das gab sicher viele. Das könnte ich mir vorstellen, dass es Austritte gab. Mit vorzüglicher Entrüstung hat man das Ganze verlassen. Das mag sein, aber sonst so. Es war nicht jedem gegeben, das wieder Gruppendynamik sozusagen zur sofortigen Gegenwehr sich aufzumandeln. Das war nicht jedem gegeben. Also, sagen wir mal, Wolfram Janzer, so ein ganz lieber, eigentlich scheuer, guter Architekturfotograf, der so ein ganz liebes Lächeln immer gehabt hat, ein Grisselhaarig, toll, ein lieber Kerl. Aber der war viel zu scheu, glaube ich, als dass er groß hätte da in die Manege gehen wollen, um da rumzutrümmern oder sich zu lebhaft zu wehren.
Hatten Sie manchmal den Eindruck, hier fehlt dann doch ein Moderator, der ein bisschen lenkt und was abfängt oder abmildert?
Ja, der Gottfried Jäger, der hat es nicht schlecht gemacht. Der war eigentlich soweit auch ein ganz guter Moderator. Ja, das schon. Ja, er ließ dem Ganzen zwar Raum eines Teils, hat es aber trotzdem einigermaßen zu lenken oder zu steuern versucht. So jedenfalls in dem quasi akademischen Part oder in dem theoretischen, im diskurstheoretischen Teil, dass er da ein bisschen Ordnung reinzubringen versuchte, der ja dem Ganzen lange auch vorstand, der hatte seinerseits so eine, wie soll ich sagen, der eines Teils, Dr. Walter Boje, ein Akademiker. Gleichzeitig merkte man, wie gut der geerdet war im Industriellen, im Industriesektor. Und das war für die alte Fotografen nicht ganz unwichtig. So einer strahlte natürlich eine Art von Gediegenheit und Geruhe aus und der konnte auch kalmierend einwirken auf die ganze aufgeregte Schar. Das ist klar. So jemand hatte eine Art von Autorität, die brauchte der einfach Kraft. Teils strahlt ein bisschen ab noch, dass er doch der Dr. Walter Boje, also ein Akademiker, auf der anderen Seite wusste man ganz genau, der ist bei den Leuten Kodak oder und so weiter, oder eher ursprünglich, glaube ich, Agfa, also sehr gut aufgehoben, also der ist da, der stellt was dar. Das wurde natürlich geachtet und geschätzt und so konnte so einer eine natürliche Autorität gewinnen. Und das war wichtig bei dieser Truppe.
Sie haben es vorhin kurz erwähnt, es ist schade, dass es zu dieser Zeit nicht öffentlich war. Es ist ja dann, die Tagungen sind öffentlich geworden
später
ab den 90ern.
Ja, genau. Ja, ja.
Jetzt die Frage an Sie. War es auch sozusagen dieser Schutzraum des Nicht-Öffentlichen, der es erlaubt hat, dass die Leute so mit Karacho und Krawums rangegangen sind?
Ja, das könnte durchaus sein. Natürlich wäre das anders gewesen, wenn das vor Quorum, was weiß ich wie, also vor einer riesen Öffentlichkeit stattgefunden hätte. Ja, ganz klar. Nein, das waren Seminare, das waren Arbeitstreffen insoweit. So wurde das schon erachtet. Also intern, das war nicht in dem Sinn für die Öffentlichkeit bestimmt. Später, als man dann halbwegs an die Öffentlichkeit ging, einmal im Zusammenschluss mit dem Württembergischen Kunstverein, da hat man eine große Tagung angesetzt, beziehungsweise ein Vortrag. Ich habe darüber auch geschrieben.
Genau, wie wahr ist Fotografie?
Ja, war die und da ging es natürlich unglaublich darum, also um die Begriffshubereien sozusagen, das Philosophische. Wen es interessieren mochte, der hatte da viel daran zu gewinnen. Auch klar, das war keine schlechte Übung damals.
Sie haben dieses Punktebewertungssystem mit den Tafeln schon beschrieben. Es gibt ja wirklich tolle Fotos, die wir davon auch haben. Wie haben Sie es erlebt? Fanden Sie es albern, befremdlich, amüsant?
Zunächst mal, also es war ja wirklich vergleichbar mit dem, was man so kannte, was mittlerweile auch verschollen ist und uralt, nämlich mit der Eiskunstlaufpremiererei. Genau dieses hat man so bei der GDL seinerzeit übernommen. Da reckten die plötzlich so weiße Täfelchen hoch. War immer zum Schluss, nachdem alle an der Wäscheleine Vorgeführte hinlänglich begutachtet hatten, ging es dann darum, also das zu beurteilen. Und dann reckten die ihre Täfelchen hoch, dann sahen wir so 6, 7, 8 so gereckte Täfelchen und da standen immer verschiedene Zahlen drauf. Der eine 2 und der nächste 6 und dann konnte man sich dann ausdenken, aha, der eine findet es schlecht und der andere findet es akzeptabel und einer findet sogar brillant, guckt da an und man staunte immer, wie oft schwer auseinander auch das lief. Das war ja auch klar, da gab es ja keine Einhelligkeit, dass da mal, sagen wir mal, 6-mal hintereinander eine 1 gekommen wäre, also von 6 verschiedenen Leuten in Beurteilung eines bestimmten Bilds immer eine gleiche Beurteilung mit der Zahl 6, das war ja nicht oder auch nicht mit der Zahl 1. Aber die Gefahr bestand, dass wenn halt zu viele schlechte Zahlen da sich fanden, zu viele Fünfer und Sechser oder so, dann hieß es eigentlich, du bist ausjuriert, du hast hier nichts zu suchen, du hast unsere Gesellschaft zu verlassen. So wurde das mit dieser Art von Ehrbegriff, hat man ja wohl so damals noch gefuhrwerkt. Ein so ausjurierter, dem blieb im Grunde nichts weiter mehr übrig, als die Gesellschaft zu verlassen. Nicht? Also das war eigentlich die Konsequenz. Und denn er hatte das sein Gesicht verloren vor versammelter Mannschaft, wenn er lauter schlechte Zahlen. Und irgendwann begriff die Gesellschaft selber, dass man so nicht umgehen kann miteinander, dass das eine zu harsche Vorgehensweise ist und dass man das irgendwie mildern muss. Ja, so ging es nicht. Also man hätte ja sonst auch aus Rachsucht jemanden ausjurieren können, nicht, wenn man sich verbündet und so. Das wär ja schier denkbar gewesen.
Zumal man die Fotografen ja vorher aufgrund ihrer Qualität aufgenommen hat. Also dann stellt sich ja auch die Frage, hat man sich da bei der Aufnahme getäuscht?
Richtig, ja, richtig. Ich war mal in einer Jury drin, da ging es um den Deutschen Chansonpreis, also ganz wieder was anderes Musik. Da haben sich Leute zusammengeschlossen, um zu sagen, wir müssen den und den Schlager durchkriegen und so, nee, oder Chanson. Sowas ist bei der GDL aber nicht passiert, das muss ich sagen, da waren die frei von. Also die haben vollkommen ungeniert drauf los juriert. Also das habe ich nie feststellen können, dass da irgendeine Absprache oder Bündelei, sowas gab es nicht. Nein, dafür sind diese Fotografen, es war übrigens sowieso immer ein Trupp von Individualisten, lauter Individualisten, jeder für sich einer und jeder ist quasi unvergleichlich auf seine Art. Also schon allein die verschiedenen Richtungen, die Orientierungen, was die Interessen, die Objekte waren, die jemand fotografiert, schon allein das war eine solche Disparität, das war ja klar. Der war eine unglaublich weit verzweigte Sache, dass mir toller verzweigt, kann ich mir gar nichts vorstellen mehr, als gerade bei den Fotografen der FA war so.
Sie sind als Journalist ja sozusagen auf der Seite der Schreibenden, der Schriftsteller, der Fotoautoren und derer, genauso auch wie die Theoretiker, die sind ja immer eine sehr kleine Mitgliedergruppe gewesen. Ja. Also ich würde mal sagen, mindestens 90% sind immer Fotografen. Haben Sie sich da auch manchmal so ein bisschen fehl am Platz gefühlt oder war es ganz im Gegenteil eine herausragende, eine profilierte Position, die Sie als Journalist eingenommen haben inmitten der Fotografen?
Komisch, ja, ich habe darüber gar nie viel groß nachgedacht. Aber es gab ja auch andere Leute, die bei der GDL waren. Ich war nicht der Einzige, der sozusagen nicht fotografierte. Ich glaube, es gab auch irgendwelche Verleger, die der GDL angehörten, nicht, und die gleichzeitig aber auch nicht mehr selber fotografierten. Also das war ja kein Ausschlusskriterium. Wenn du musst gefälligst fotografieren, sonst gehörst du uns nicht an. Nein, da gab es natürlich in der Peripherie des Ganzen gab es natürlich ein paar Leute und ich offenbar gehörte ich da dazu. Und ich kam halt als Beobachtender zu dem Trupp. Und die haben das, glaube ich, ich weiß das ja nicht, ich hab nie erfahren, eine Art von Reflex. Sie sind jetzt quasi die Erste, die darauf mit Jahrzehnten Verspätung darauf bezieht und reflektiert. Aber ich habe seinerzeit nicht erfahren, ja, wichtig, dass du über uns geschrieben hast und wenn das nicht gewesen wäre, dann oder sowas habe ich nie gehört.
Und sind viele Fotografen auf Sie zugekommen mit der Bitte kannst du meine Ausstellung besprechen, weil sie A kannten, B ihre sehr hochwertigen Texte kannten?
Ja, das schon. Das gab's viel. Also ja, ich habe viele Fotoausstellungen seinerzeit auch teils auch eröffnet, also auch der Robert Häuser wollte mal dringend, dass ich über ihn spreche, habe ich auch gemacht, dafür kriegte ich als Honorar, hat er mir, das hängt hier an meiner Wohnzimmerwand, ein großes Bild darstellend, schwarz-weiß natürlich, was anderes ließ ja Robert Häuser nicht gelten, da war Farbfotografie, war für den verhasst, buchstäblich, das wollte er nicht. Also kriegt er so ein Schwarz-Weiß-Foto, riesengroß, darstellend eine Gartenbank. So, von hinten sozusagen fotografiert, die von der Rückseite. Aber schön, ein schönes Bild, gefällt mir sehr. Prima, ich habe mich sehr darüber gefreut. War eine wunderbare Auszeichnung für mich auch. Also so hat man natürlich immer wieder über Fotografen gesprochen. Ich hatte ja sowieso ganz viel Umgang mit Fotografen. Das kam aber durch meine Zeitungstätigkeit auch, weil ich ja dort Fotografien publiziert habe, einfach um ihrer selbst willen, die Fotos einfach. Boom, ein riesengroß gemachtes Foto. Als die Stuttgarter Zeitung in ihren Anfängen in den frühen 60er Jahren noch vierspaltig war, habe ich zugesehen, dass dreispaltig, also ziemlich groß, ein Schwarz-Weiß, damals gab es noch keine Farbe, wie gesagt, ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Fotografen publiziert wurde, jede Woche in Beilage. Und da stand nur der Name des Fotografen drunter und sonst gar nichts. Es war mir wichtig und so hatte ich eine Riesenpräsentation. Noch dazu war es so, dass alle Fotografen, die je weltreisend oder zurückkehrend von einer Weltreise in Stuttgart oder so, die tappelten vor. Damals war die Stuttgarter Zeitung noch unten im Zentrum, vom Bahnhof nicht sehr weit weg. So, und haben dann mir ihre Fotos mitgebracht und so. Und ich kaufte an. Und ich weiß auch, weil das ein kleiner Etat war, man kaufte an in der Hoffnung, dass man die dann irgendwann mal bringen kann, diese Fotos. Und das war ein gewisser kleiner Etat und ich musste also auch die Zustimmung der Kollegen haben. Und ich weiß noch, dass ich dann immer die Kollegen bat, guckt doch euch das an, was der Herr so und so, der gerade hier vor uns steht, das hat er mitgebracht aus seiner Mappe und schaut euch die Bilder mal an. Und dann merkte ich immer, und das habe ich dann den Fotografen später auch weiter mitgeteilt, habe gesagt, ihr müsst bitte mir große Abzüge geben. Die Kollegen sind so doof. Je kleiner der Abzug ist, desto eher sagen sie abfällig, nichts Besonderes. Aber sobald es so und so groß ist, oh ja, und so. Also da kehrte sich etwas merkwürdig um. Und ich sagte, die Bestechlichkeit, leider, ihr müsst mit größeren Formaten, es tut mir leid, aber dann ist besser, habt ihr mehr Chancen. Bei mir sowieso, aber dann auch bei den Kollegen und ich bin von den Kollegen ein bisschen abhängig. Ich erwähne das alles nur, um zu sagen, ich hatte damals einen riesengroßen Durchlauf von Fotografen und man kannte wirklich ganz, ganz viele. Ach, es gab so viele, so tolle Leute und leider habe ich da jetzt viele Namen vergessen oder sie blitzen nur so kurz wieder auf und natürlich der Kempe und ach, ja, unglaubliche, tolle Porträtfotografie vom Feinsten, vom Schönsten, Reportagefotos, wie man sie sich toller nicht vorstellen kann. Ah, wunderbare Sachen.
Welchen Stellenwert hatte die Fotografie in der Stuttgarter Zeitung?
Ich denke, also ich meine, da bin ich jetzt leider etwas befangen, weil um Gottes Willen, ich urteile ja damit über mein eigenes Zeug fast. Bei mir hatte sie einen riesengroßen Stellenwert. Ob sie bei der Leserschaft auch so einen großen hatte, das weiß ich jetzt nicht genau. Das kann ich nur hoffen, dass das adoriert oder geschätzt wurde, was man da so machte jede Woche mit Präsentation eines Fotos um seiner selbst willen, nicht? Und von der Schreiberei über das Ganze mal abgesehen, weil man konnte das ausbreiten, was man sagen wollte. Das war schon so. Und das wäre heute so nicht mehr denkbar übrigens, wirklich nicht.
Begleiten Sie heute noch oder verfolgen Sie heute noch Fotoausstellungen, die in der Presse besprochen werden?
Ja, nur noch partiell, also Gottes Willen. Jahrelang hat man versucht, also was Fotokina oder sonstige Dinge anlangte, dass man da dabei blieb und das mit beobachtete. Aber ich überlege gerade, der Stand der Fotografie, ich wage nicht mehr darüber zu urteilen, weil sozusagen spätestens mit der Digitalfotografie, ich muss einfach einräumen, dass ich es dann ja nicht mehr hinlänglich genug verfolgt habe. Das ist so, das ist traurig, das gebe ich aber unumwunden zu. Ich bin nur ein Zeitzeuge einer bestimmten Epoche und könnte sagen, also solange die Fotografie halt noch nicht digital war, so etwa.
Lieber Herr Skaser-Weiß, herzlichen Dank für diese wunderbar detailreichen und auch in einer großen Lebendigkeit wiedergegebenen Erinnerungen an diese sehr prägende Zeit, die Sie miterlebt haben in der GDL, vor allem in den 70er und 80er Jahren. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, ich danke Ihnen übrigens.
Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.